Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen zunächst den für heute vorgesehenen Predigttext hören. Der steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 7, die Verse 36 bis 50. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, bei ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Hause des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen, und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach: Meister, sag es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach: Ich denke, der, dem er am meisten geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser mit für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr: Dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen, und sprachen bei sich selbst: Wer ist dieser, der auch die Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau: Dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Ja, Herr Jesus, nun rede du in unsere Herzen hinein. Du weißt, was jeder von uns braucht, und hilf uns, dass wir es aufnehmen, annehmen, dass wir es zunächst einmal begreifen, ja, dass wir es dann mitnehmen in unseren Alltag, dass wir uns von dir wirklich verändern lassen, dass wir bereit sind, ja, dein Wort in unserem Leben gelten zu lassen. Sei du mit deinem guten Heiligen Geist jetzt mitten unter uns, dass wir dein Wort aufnehmen können und dass ich es so weitergeben darf, wie es dir gefällt. Amen. Ja, ich habe die Predigt unter das Thema gestellt: Von der Liebe gesucht und sich finden lassen. Ich habe das entfaltet in drei kurzen Abschnitten. Erstens, man kann Jesus einladen und ihn doch verpassen. Zweiter Abschnitt, ich darf vor Jesus echt werden, egal was die anderen denken. Und drittens, auf die größere Liebe kommt es an. Von dem Perserkönig Kyros, der im 3. Jahrhundert vor Christus herrschte und lebte, wird erzählt, auf einem seiner Feldzüge habe er wieder etliche Gefangene gemacht. Darunter war auch ein Fürst, dessen Reich, wie viele andere, dem mächtigen Herrscher in die Hände gefallen war. Nach damaligem Kriegsrecht hätte der Fürst sterben müssen, aber Kyros rief ihn zu sich und fragte ihn: Was würdest du mir geben, wenn ich dir dein Leben schenkte? Mein halbes Reich, antwortete der Fürst. Und was würdest du mir geben, wenn ich dir auch deine Kinder zurückgeben würde? Fragte Kyros weiter. Mein ganzes Reich, kam die Antwort. Und was wäre der Preis für das Leben deiner Frau? Wollte der Mächtigere wissen. Ja, für meine Frau, entgegnete der Fürst, für meine Frau wäre ich bereit, mich selbst zu geben. Diese Antwort bewegte Kyros so sehr, dass er nicht nur dem Fürst, seiner Frau und den Kindern das Leben schenkte, er beließ ihm auch sein ganzes Fürstentum. Als der Fürst und seine Frau den Thronsaal verließen, fragte der Fürst seine Frau so nebenbei: Hast du gesehen, welch ein schönes Gesicht der Kyros hat? Seine Frau antwortete, nein, ich habe es nicht bemerkt. Ich hatte nur Augen für den, der bereit war, sein Leben für mich zu geben. Ja, nur Augen haben für den, der bereit ist, sein Alles zu geben, der sein eigenes Leben in die Waagschale wirft, um ein anderes zu retten. In dieser Situation ist auch die Frau, die sich zu der Tafelrunde in Simons Haus gesellt. Das heißt, mit der Tafelrunde hat sie eigentlich gar nichts am Hut gehabt. Sonst hätte sie ihre Stimme erhoben, sonst wäre sie in die Mitte des Raumes einfach hineingeplatzt. Sonst hätte sie sich vor allen bemerkbar gemacht. Hey, hört mal her, was ich zu sagen habe. Nein, gerade das will sie nicht. Sie kommt von hinten heran. Sie will nur einen einzigen erreichen. Sie will ihn eigentlich nicht einmal stören. Sie will ihn eigentlich nicht einmal fragen, nicht einmal bedrängen, nicht einmal irgendetwas von ihm fordern. Sie will ihm, nur ihm allein, Danke sagen. Danke. Mehr nicht. Das ist alles. Das ist die ganze Story. Deshalb hat sie ein Fläschchen Parfüm mitgebracht, um ihm mit dem duftenden Öl wohlzutun. Naja, Parfüm, würden wir heute sagen. Man greift ins Regal. Okay. Dieses Parfüm ist aber ihr größter Besitz. Es war damals sehr, sehr teuer, dieses Salböl. Wir würden heute sagen, es kostete mehrere tausend Euro. Es war ihre Altersversorgung. Aber das ist ihr dieser Mann wert. Der Mann Jesus, für den gibt sie alles. Sie hat kein neues Testament, in dem sie nachlesen kann, was alles über Jesus da steht, sondern sie weiß nur, was sie selbst gesehen und erlebt hat und was ihr andere erzählt haben über Jesus. Aber das ist es ihr wert, diesem Jesus alles zu geben, sich selbst zu geben. Denn was er ihr geschenkt hat, das ist mehr als Reichtum und Geld. Was er ihr geschenkt hat, das ist ein neues Leben. Können wir eigentlich noch staunen und so tief bewegt sein über die Liebe Jesu wie diese Frau? Geht das? Schaffen wir das? Erwarten wir solche Liebe eigentlich für unser eigenes Leben, in unseren eigenen Verstrickungen der Schuld? Oder geht es uns oft nicht eher wie diesem Pharisäer, diesem Simon, bei dem Jesus eingekehrt ist? An der Oberfläche stimmt alles. Ordentlich, nett, freundlich, höflich, fromm. Das Mobiliar unseres Lebenshauses ist äußerlich blank geputzt. Es stimmt alles. Aber wehe, es schaut jemand in die Schränke. Und das Schlimme ist, die Unordnung, die da drin ist, versuchen wir meisterhaft zu verdrängen. Wir schaffen das, uns auch noch zu rechtfertigen für die Art und Weise, wie da die Dinge ungeordnet sind. Wir haben so viel damit zu tun, unsere Fassade zu putzen, dass wir für die Freude über Jesu Angebot der Vergebung und des Neuanfangs, der völligen Veränderung mit unserem ganzen Leben gar keine Zeit mehr haben. Wir haben uns eingerichtet in unserem Leben, so wie der Simon auch. Würden wir es doch tun und für Jesus mal die Schränke einfach aufmachen. Herr Jesus, jetzt darfst du alles rausräumen. Alles, was da drin ist, darfst du neu sortieren, darfst du neu ordnen. Alles, was da drin ist, gehört dir. Dann würden wir diese Frage vielleicht, diese Frau mit ihrem Anliegen vielleicht verstehen. Jesus nimmt jedenfalls die Einladung des Pharisäers Simon ohne Wenn und Aber an. Denn Jesus liebt den Pharisäer. Diese Begegnung ist keineswegs außergewöhnlich. Jesus hatte öfter Tischgemeinschaft mit Pharisäern. Warum ihm Simon wichtig wurde, warum ihn Simon einlud, wird nicht gesagt. Aber es war damals eine Geste der Korrektheit, dass man einen durchreisenden Rabbi, einen Lehrer zu sich einlud. Besonders wenn man so viele spektakuläre Nachrichten über ihn bekommen hatte, wie das bei Jesus der Fall war. Vielleicht spielte ja auch ein wenig Neugierde eine Rolle. Mal sehen, was das für ein Rabbi ist, dieser Rabbi Jesus, dieser Wunder-Rabbi. Und nun tritt da diese Frau in die Männerrunde hinein. Das war schon allein ein Skandal, dass eine Frau einfach in eine Männerrunde hineintrat im Orient. Eine Frau, die bei den frommen Gesetzestreuen obendrein noch als Sünderin galt. Ob sie eine Ehebrecherin war oder eine Hure, wird uns hier nicht gesagt. Ihr unvermitteltes Auftreten erregt Aufsehen. Und noch mehr das, was sie dann tat. Sie benetzte Jesu Füße mit ihren Tränen, öffnete ihre Haare und trocknete damit die Tränen. Sie küsste seine Füße und salbte sie mit diesem wertvollen Salböl. Füße waschen war eigentlich Aufgabe der Haussklaven. Normalerweise war es so, wenn ein Gast erwartet wurde und dieser Gast dann kam, dann wurde der Haussklave gebeten, dem Gast die Füße zu waschen. Das schien aber Simon nicht für nötig erachtet zu haben. So wichtig war der Rabbi Jesus dann doch wieder nicht. Nun tat es diese Frau mit ihren Tränen, mit überschwänglicher Herzlichkeit. Es entstand eine peinliche Situation, weil es für eine Frau unschicklich war, in der Gegenwart von Männern das Haar zu lösen, geschweige denn mit dem Haar oder mit irgendeinem anderen Körperteil den Mann zu berühren. Aber Jesus lässt sie gewähren. Er erkennt ihr tiefes Vertrauen in seine Heilandskraft. Und gerade in diesem Gewähren lassen, nimmt er sie an. Jesus interessiert nur das eine. Das Vertrauen, mit dem die Sünderin sich an ihn wendet. Er enttäuscht diese Frau nicht. Mit ihrer Not ist sie bei ihm an der richtigen Adresse. Nun kommt das erste Thema. Man kann Jesus einladen und ihn doch verpassen. Wie oft haben wir vor dem Essen gebetet, komm Herr Jesus, sei du unser Gast. Vielleicht auch der Satz gewesen, mit dem der Rabbi Simon den Jesus zu sich einlud. Herr Jesus, oder er wird nicht sagen, Herr Jesus, er hat wahrscheinlich gesagt, Rabbi Jesus sei mein Gast. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast. Es geht ja im Kern unseres Predigtextes darum, dass wir vor Gott als Sünder stehen, dass alle unsere eigenen Leistungsansprüche hinfällig werden und wir allein auf Gottes gnädiges Vergeben angewiesen sind. Das hat die Sünderin damals begriffen. Und wir müssen es uns immer wieder klar machen lassen. Es stimmt schon, was Jesus in dem kurzen nachfolgenden Gleichnis deutlich macht. Simon hat es zumindest verstandesmäßig begriffen. Derjenige wird seinen Gläubiger am meisten lieben, dem am meisten von seiner Schuld geschenkt wurde. Im Grunde genommen ist es egal, ob die Schuld niedriger hoch ist oder höher hoch ist. Eine Schuld, die ich nicht bezahlen kann, von der ich weiß, dass ich sie nie abtragen kann, eine solche Schuld kann mir nur erlassen werden oder sie bleibt auf mir liegen. 50, 500, das sind die Zahlen, die Jesus hier verwendet. Beides Zahlen, die für einen Tagelöhner ja unaufbringbar waren. Aber dennoch, 50, das klingt klein, das klingt wenig. 500, das ist so viel, dass man sich unter normalen Umständen nie vorstellen konnte, davon wirklich alles abzubezahlen. Wer wird mehr lieben? Wer wird seinen Gläubiger mehr lieben? Wer aber meint, seine eigene Schuld vor Gott sei nicht der Rede wert, weil er nach guten moralischen Grundsätzen lebe, der muss irgendwann einmal feststellen, wenn er ehrlich ist mit sich selber, dass er einem für ihn selbst unerreichbaren Ziel nachläuft. Und je mehr Kraft er darin investiert, desto mehr kommt er ins Stolpern und Rotieren. Alles dreht sich nur noch um die eigene moralische Leistungsschau. Schau doch her, was ich alles getan habe, was ich alles tue, wo ich mich investiere, wo ich mich einbringe. Das muss Gott doch recht sein. Und ohne dass wir es merken, hat uns schon die schwerste Sünde unseres Lebens fest im Griff. Nämlich unser Leben selber organisieren zu wollen. Und wir setzen manchmal noch eins drauf, sogar fromm organisieren zu wollen. Wir wissen schon alles, wie wir es machen wollen. wie wir die Gemeinde organisieren wollen, wie unser ganzes Leben organisiert werden soll. Wir wollen uns nicht abhängig wissen von Gott und seiner liebenden Zuwendung an uns. Ja, komm, Herr Jesus, sei du unser Gast, aber nur nicht zu nah, so ein bisschen unser Gast. Und wenn wir nicht mehr wollen, dann ist es auch schön, wenn er mal wieder geht. Ein ehemaliger Feuerwehrkommandant hat es einmal so ausgedrückt: Ich habe schon so vielen Menschen das Leben gerettet, das muss Gott mir doch anrechnen. Gerade der, der einiges an moralischen Verdiensten und Qualitäten zu bieten hat, hat es da, denke ich, am allerschwersten. Das Selbstverdiente wird zum Hindernis. Er sieht vor lauter Verdiensten nicht mehr das, was dahinter, ja, immer mehr durchbröckelt, immer mehr durchbröselt durch diese Fassade. Der Pharisäer Simon ist sich seiner besseren Frömmigkeit sehr wohl bewusst und er deutet sie sogar im positiven Sinn. Und gerade deshalb ist ihm der Blick für Jesu Vollmacht verbaut, weil er der Meinung ist, mit meinem positiven Leben, so wie ich es einbringe, einsetze, so werde ich vor Gott gerecht. Ob uns das nicht als altgediente Nachfolger Jesu eine besondere Warnung sein muss? Wir kennen doch das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner. Und doch posieren wir immer wieder wie der Pharisäer vor Gott, der nur beten konnte: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Ja, derjenige aber, der an sich selbst verzweifelt, der alle moralischen Verdienste eben nicht vorzuweisen hat, wie der Zöllner in Jesu Gleichnis, sieht sich in seiner tiefen Not allein auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen. Gott sei mir Sünder gnädig. Das ist das einzige kurze Gebet, bestehend aus diesen 5 Wörtern, das er beten kann. Und über den sagt Jesus: Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. Kein Wort über dessen Schuld. Gott sei mir Sünder gnädig. Alles, was in meinem Leben schiefläuft, alles, was ich bin, alles Schiefe in meinem Leben, das sollst du haben, Jesus. Man kann also Jesus einladen wie jener Pharisäer, Jesus in sein Haus einlud und ihn dennoch verpassen. Die Frau in unserem Predigttext erfährt ihre Not als gesellschaftliche Ausgrenzung und als Ausschluss aus der Gottesgemeinschaft. Und damit sind wir bei zweitens: Ich darf vor Jesus echt werden, egal was die anderen denken. Als Sünderin durfte sie keinen Umgang mit Gesetzestreuen haben und auch nicht am Tempel- oder Synagogengottesdienst teilnehmen. Die Not dieser Frau ist nicht mehr unsere Not. Sünder dürfen am Gottesdienst teilnehmen. Es wird keiner rausgeschmissen, der zu uns in den Gottesdienst kommt. Es wird auch heute nicht mehr negativ gedacht, wenn eine Frau in eine Männerrunde kommt, auch wenn manche Männer vielleicht dann noch lächeln, dass eine Frau sich mit ihnen abgibt. Die Not, die wir heute haben in unserem Leben, stellt sich ganz anders dar. Etwa als persönliche Lebenskrise, wo Menschen ihre Arbeit verlieren oder gar keinen Beruf finden. Als die Erfahrung der Begrenzung durch Krankheit und Einsamkeit, auch durch die Erfahrung eigener oder fremder Schuld, die auf mir lastet, die ich nicht loswerde. Hassgedanken, Gedanken der Trauer, des Kummers, die mich einengen, bedrängen. Erst durch solche Lebenskrisen hindurch stellt sich die Frage nach Gott und die Frage nach eigener Schuld. Und ich bin Gott sehr, sehr dankbar, dass er mich auch durch solche Krisen geführt hat, durch solche Krisenzeiten, in denen ich an mir wirklich verzweifelt bin, dass ich sagen konnte: Herr Jesus, du, komm du in mein Leben hinein. Welche Not trägst du auf deinem Herzen? Was versuchst du einzuschließen, einzubuddeln, zu verbergen, dass es nur niemand merkt und niemand sieht? An welcher Stelle darf Jesus in deinem Leben neu aufräumen? In ihrer tiefen Not hält sich die Frau in unserem Predigttext an Jesus. Sie versucht gar nicht erst, selbst damit fertig zu werden. Sie weiß, das geht nicht. Die Not, die Schuld ist zu groß. Es gibt nur diese eine Möglichkeit, um Befreiung zu erfahren. Dass einer kommt und sagt: Deine Sünden sind dir vergeben. Dass einer diese Not von ihr nimmt. Das ist ein verwegener Glaube, ein ganz kindlicher Glaube, der zu 100% damit rechnet, dass ihr geholfen wird. Der nicht sagt, komm Herr Jesus, sei du unser Gast, aber hoffentlich nicht zu nah, sondern sagt, komm Herr Jesus, bleib du an meiner Seite und sorg dafür, ja, dass das in Ordnung kommt, was in meinem Leben schiefläuft. In ihrer tiefen Not hält sich die Frau an Jesus. Ein solch verwegener Glaube wird nicht enttäuscht. Die Frau erfährt die Annahme durch Jesus. Sie erfährt in ihrem Leben, was der Apostel Paulus im Römerbrief Kapitel 5, Vers 20 so formuliert hat. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Sie erfährt, dass ihre Schuld nicht brutal aufgedeckt wird. Dass Jesus nicht anfängt und sagt, erstens hast du das getan, zweitens das, drittens das, viertens das. Und sie bloßstellt vor dieser Runde. Sondern dass einer da ist, dem sich der Magen umdreht. Der trauert, tief im Herzen trauert um diese Frau, um diese Sorge, um diese Not dieser Frau. Das bedeutet nämlich das Wort Barmherzigkeit im Griechischen. Da dreht es ihm den Magen um, als er diese Frau sieht mit ihrer Schuld, mit ihrer Not. Echtes, tiefes Mitleid hat er mit dieser Frau, aber auch mit Simon. Das heißt nicht, dass die Liebe Jesu einfach alles glatt bügelt. Naja, ist ja alles nicht so schlimm. Schwamm drüber. Nein. Er nennt ihre vielen Sünden schon deutlich beim Namen. Nun kann es leider sein, dass Menschen ohne Not auch keinen Blick für die große Liebe Jesu haben. Ein Beispiel dafür ist der Pharisäer Simon. Sein Problem ist zu meinen, vor Gott etwas verdienen zu können, etwas auf die Habenseite bringen zu können, wie dieser Feuerwehrhauptmann. Ich habe doch schon so vielen geholfen. Jesus verdeutlicht anhand des kurzen Gleichnisses von den beiden Schuldnern, denen der Gläubiger ihre ungleich hohe Schuld erlassen hat, dass es nicht um das Verdienen geht, dass das Verdienen überhaupt keine Rolle spielt, sondern um das sich beschenken lassen. Auf die Habenseite bekommen wir nur etwas, wenn wir es bekommen von Jesus, nicht wenn wir etwas tun. Wir können mit unserem Tun nichts auf die Habenseite schaffen. Menschen, denen jede Möglichkeit des Verdienens genommen wurde, wissen oft besser als altgediente Nachfolger, was ihnen von Jesus geschenkt ist. Sie wissen, das kann ich nie aufbringen. Und damit kommen wir zu drittens. Auf die größere Liebe Gottes kommt es an. Keine Kraft kann einen Menschen mehr verändern als die Erfahrung des Angenommenseins von Gott, als das Wissen, dass ich brutto angenommen bin, mit all meiner Schuld, mit all meiner Not, mit allem, was ich mitschleppe mit mir. Ohne Wenn und Aber. So formuliert der Apostel Paulus dann auch im Römerbrief Kapitel 5, Vers 5, die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Im ersten Johannesbrief heißt es, Gott ist die Liebe. Gott schenkt sich in seiner Liebe ganz, teilt sich in seiner Liebe ganz in Jesus Christus mir mit. Dieser Jesus Christus, ja, verschenkt sich an mich. Er ist die Liebe in Person. Es ist eine Liebe, die man sich nur überfließend vorstellen kann. Solche Liebe entsteht nur durch eine ganz persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Ebenso wenig, wie man einen bloß gedachten Menschen lieben kann, ebenso wenig kann man durch irgendwelche religiösen Vorstellungen zur Liebe Gottes gelangen. Allein in der Person Jesu Christi begegnet Gott dem Menschen und nur unter dieser Begegnung entzündet sich solche tiefe Liebe. Es gibt keinen anderen Weg. Die Liebe entsteht durch persönliche Beziehung zu Jesus. So hat es die Frau in unserem Predigtext erlebt. So hat es auch der Zöllner Zachäus erfahren, der nur diesen einen Weg gesehen hat, den einzigen Weg, den sein Leben weiterbringen konnte, dass er auf diesen Baum klettert und irgendwas von diesem Jesus mitbekommt. Dann bleibt dieser Jesus stehen und sagt, komm herunter, ich muss heute jetzt in deinem Hause einkehren. Nimm diese Gelegenheit wahr. Jetzt wird alles gut, wenn du mich aufnimmst. Und so erleben es bis heute unzählige Menschen. Eine davon ist Tatjana Gorodschewa, die in ihrem Buch Von Gott zu reden ist gefährlich, ihre Begegnung mit Christus beschrieben hat. Als junge Intellektuelle im Sowjetrussland hat sie sich der russisch-orthodoxen Kirche zugewandt, weil sie vom Leben im Sowjetstaat restlos enttäuscht war. In Vater Leonid findet sie einen echten Seelsorger, der ihr die Botschaft des Gekreuzigten nahebringt. Tatjana Goritschewa schreibt, da geschah meine Bekehrung. Mir ist klar, dass Gott nicht nur meinen Verstand berührt hat, sondern auch die Seele und das Herz und meine ganze sinnliche Wahrnehmung. Ich fühle mich so wie einst in dem schönsten Augenblick der Kindheit. Die Seele ist rein geworden. Sie wurde arglos und offen. Sie konnte wieder staunen und hat ihren Panzer abgeworfen. Das ist das, was diese Frau erlebt hat, diese Sünderin. Kindliches Vertrauen zu diesem Jesus. Ohne Rückhalte. Ohne Denken, naja, so ein bisschen muss ich ja auch noch vorkommen in meinem Leben. Sondern sie sagt, Jesus, du bist in der Lage, mein Leben zum Ziel zu bringen. Mein Leben herauszuretten, herauszureißen aus allem, was mich bindet. Nun kommt es darauf an, dass diese Liebe nicht nur in uns entsteht, sondern auch besteht und fortbesteht. Dass eine fortdauernde Gemeinschaft mit Jesus in unserem Leben, ja, bleibt. Leider steht anstelle der Liebe bei uns oft die Tradition im Vordergrund. Meine Kirche, meine Gruppe, mein Kreis, mein Gottesdienst, meine Glaubensform, meine Form des Gebets, meine fromme Gewohnheit. Und hoffentlich lassen mich die anderen in Ruhe in meinem Elfenbeinturm. Hoffentlich dringt nichts Neues ein in meinen vertrauten Lebensrhythmus. Hoffentlich wird mein Gottesdienst nicht durch irgendwelche neuen Klänge gestört. Da ist von der Liebe dann nicht mehr viel zu spüren. Denn diese Liebe, die redet anders. Die sagt nicht, wie wird es mit meinem Gottesdienst werden, sondern die sagt, Herr Jesus, du bist alles. Komm du in meinem Leben an die vorderste Stelle. Sei du derjenige, um den sich alles dreht in meinem Leben und in unserer Gemeinde. Oder anstelle der Liebe ist die Aufopferung getreten. Das ist ja nun auch eine große Gefahr von vielen Mitarbeitern. Christen verlangen viel von sich selber und auch von anderen. Nur wer in einem gnadenlosen Aktionismus aufgeht, wer sich im Dienst für die Gemeinde völlig verplanen lässt, gilt bei manchen als ordentlicher Christ. Darunter leiden viele Mitarbeiter, auch bei uns. Dann werden sie über ihre Arbeit nicht mehr recht froh. Dann geschieht das, was sie tun, nicht mehr aus der Liebe zu Jesus heraus, sondern nur noch um einem bestimmten frommen Anspruchsdenken gerecht zu werden. Das muss ich aber tun. Das ist aber wichtig, dass ich das tue. Aber die Liebe Jesu bewirkt etwas völlig anderes. Nämlich, dass wir sehen lernen. Dass wir sehen lernen, zunächst einmal nur Jesus. Die Anbetung, im Grunde genommen ist die Anbetung Jesu die eigentliche, die einzige adäquate Haltung als Christ. Es kommt nicht darauf an, dass wir Jesus anbeten und als Mitarbeiter das tun und als Mitarbeiter jenes tun und hier noch präsent sind und dort noch präsent sind, sondern in unserem Leben als Christen kommt es nur auf eins an, dass Jesus in der Mitte steht, dass wir ihn loben und rühmen, dass wir ihm die Ehre geben, wie die Frau in unserem Predigttext. Und dann bewirkt sie, dass wir den Bruder und die Schwester sehen, durch die Liebe Jesu, die uns ausfüllt. Nicht so nebenbei auch noch, sondern die Liebe Jesu, die uns ausfüllt, die lässt uns auf den Bruder, auf die Schwester schauen, die Hilfe brauchen, die Unterstützung brauchen. Oder auch, und das ist das, was uns noch ungleich schwerer fällt, die uns sehen lassen, was Bruder und Schwester für uns tun können, was sie für uns tun sollen, wo Gott sie für uns brauchen will. Wir sind ja immer diejenigen, die geben wollen oder meinen, geben zu müssen, aber wir dürfen uns beschenken lassen, auch von unseren Geschwistern. Das will Jesus. Das gilt es wahrzunehmen und anzunehmen. Und schließlich, dass wir die Menschen in unserer Umgebung sehen, ja, mit den Augen Jesu, mit den Augen der Barmherzigkeit, dass es uns im Magen umdreht, dass es Menschen gibt, die verloren gehen in unserem Ort, in unserer Stadt. Die Hilfestellung brauchen, um selbst nach dem Leben fragen zu können. Die Liebe Jesu macht verantwortlich und schenkt auch die Kraft, Verantwortung zu übernehmen, aber nicht unsere Ideen zu verwirklichen, sondern Jesus in uns Gestalt werden zu lassen. Dabei ist es unerlässlich, dass wir nicht nachlassen, uns nach der Mitte ausrichten zu lassen, dass wir die Stille suchen, die Besinnung auf Jesus und sein Wort, dass wir die Begegnung im Gespräch mit ihm suchen und uns daraus beschenken lassen. Mit neuen Einsichten, mit der Bereitschaft zur Veränderung, einem Leben, das seine Kraft völlig aus der Vergebung schöpft Und dass dann auch bereit ist, den Weg zu gehen, den Jesus dann zeigt. Auch wenn es ein völlig anderer Weg ist als der bisherige. Besinnung auf das Wesentliche, diese Kunst können Christen heute von Leuten lernen, von denen man es eigentlich gar nicht erwartet. Von Leuten, die gar keine Christen sind. Von Geschäftsleuten zum Beispiel. Ich habe von einem gehört vor einiger Zeit, dass er seinen Betrieb fast zugemacht hätte. Sein Betrieb hat mit mehreren Beschäftigten einfach nicht mehr floriert. Er müht sich seit längerer Zeit, probiert dies und das, aber seine Produkte werden zunehmend schlechter, interessanterweise, in dem Maße, in dem er selber die Lust verliert. Die Atmosphäre unter den Mitarbeitern wird unerfreulicher, er ist völlig ratlos. Eines Tages setzt er sich an seinen Schreibtisch, er arbeitet gar nichts. Eine ganze Stunde und länger sitzt er da und denkt nach. Da auf einmal kommt ihm ein entscheidender Gedanke. Das ist im Grunde gar kein schwerer Gedanke, ein ganz einfacher Gedanke. Es fehlt mir die Freude an meinem Betrieb. Es fehlt mir die Begeisterung für das, was ich hier eigentlich tue. Also es gibt ja im Grunde nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich lasse es oder ich lasse mich neu begeistern von dem, was ich da tue. Diese mangelnde Freude erkennt er als den eigentlichen Grund für die ganze Misere. Das also braucht er jetzt. Arbeitsbedingungen, die ihm zur Freude, zur Begeisterung an seinem Betrieb und an seinen Produkten verhelfen. Da galt es nun, manches Verkrustetes, manche Gewohnheiten, manche Mechanismen einfach abzubauen, für ein neues Betriebsklima zu sorgen. Von jetzt an redet er anders mit seinen Mitarbeitern. Eine neue Atmosphäre macht sich im Betrieb breit. Die eigene Motivation sprang auf die anderen Mitarbeiter über. Sie arbeiten zuverlässiger, die Qualität steigt, seine Produkte finden wieder Absatz. Kein Christ, säkular, irgendein Unternehmer. Könnte nicht gerade unter uns Christen aus der erwartungsvollen Begegnung, aus der Begeisterung für Jesus, die ihm alles zutraut, eine neue tiefe Liebe zu ihm erwachsen, die dann auch auf andere überspringt, die man hier in der Gemeinde richtig spüren kann, die man mit den Händen greifen kann, wenn man hier reinkommt. Wo sich Christen wieder freuen können, dass sie erlöst, erworben, gewonnen sind von allen Sünden, wie es im kleinen Katechismus von Martin Luther heißt. Wo sie danken können für diese erfahrene Hilfe. Da fangen sie wieder an, auszustrahlen und auf andere überzeugend zu wirken. Dann wird auch unter uns ganz praktisch sichtbar, was Jesus seinen Nachfolgern in der Apostelgeschichte 1, Vers 8 eigentlich grundsätzlich verheißen hat. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Der Heilige Geist wird euch Vollmacht geben, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein und die anderen werden das spüren. Es wird sich etwas verändern in dieser Welt. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.